Ja, ich sage mal, ich ruder zusammen mit dem Unternehmer. In der Regel sagt er, wo es lang geht, aber wenn wir untergehen, dann gehen wir eben auch zusammen unter. Also ich glaube, die nächsten 5 Jahre, so 500.000 Nachfolgen, die potenziell anstehen. Und der KfW-Nachfolgemonitor spricht ja davon, dass, ja, ich glaube, jedes vierte Unternehmen sich eigentlich jetzt schon überlegt hat, abzuschließen. Also ich möchte schon einen starken Unternehmer, der an das Vorhaben und an sich auch glaubt und das auch, ich sag mal, in Euro zeigt. In welcher Form ist dann sicherlich zu diskutieren und einzelfallabhängig.
Okay. Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Podcast starte ich immer mit einer steilen These. Mich würde interessieren, was du dazu denkst. Die meisten Nachfolger kennen nur zwei Hebel: Bankkredit und Eigenkapital. Mezzanin ist der dritte und oft der entscheidende.
Da würde ich dir sehr zustimmen. Also Mezzaninkapital ist oftmals nicht bekannt, ist vielleicht den Bankern nicht bekannt, aber auch dem Kunden nicht bekannt.
Den
Und wir haben
Bankern
wirklich,
nicht bekannt.
ja, auch das kommt leider dazu.
Ui.
Oder vielleicht einfach, ich sag mal, so anders zu dem Produkt, was sie verkaufen, wenn man eben über den klassischen Kredit spricht. Sodass wir da noch ein bisschen Nachholbedarf haben und versuchen da auch ja breiter aufzustellen, den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und dass wir sicherlich manchmal das Zünglein an der Waage sein können. Genau.
Okay. Das ist ja interessant. Also damit hätte ich nicht gerechnet, dass so ist sogar Bankern, dass es für die sozusagen
Hoffentlich kriege ich jetzt
was
keinen Ärger,
Unglück.
du.
Ja. Okay. Grinner, ich würde eine kurze Vorstellung machen von dir. Und wenn du was ergänzen, dann hoffe ich, dass ich alles hast. Und wenn du was zu ergänzen hast, dann packst du das sozusagen noch hinten dran. Einverstanden?
Das machen wir so.
Gut. Also, wir reden heute über Geld, genauer gesagt über das Geld, das zwischen Bankkredit und Eigenkapital liegt. Und das für viele Nachfolger eben der entscheidende Baustein ist. Du bist Kundenbetreuung bei der MBG mit der mittelständischen Beteiligungsgesellschaft in Schleswig-Holstein. Ja, die MBG stellt Beteiligungskapital und Mezzanin-Finanzierungsinstrumente bereit für Unternehmen, die wachsen, gründen oder eben, das ist unser Thema, die Nachfolge finanzieren wollen. Ich habe was über dich gefunden. Du warst davor über 12 Jahre bei der Sparkasse Südholstein und danach bei der VR Bank zwischen den Meeren im Firmenkundengeschäft. Und du kennst also sozusagen die Finanzierungsgespräche eben von beiden Seiten des Tisches. Und wir wollen heute eben über dieses ominöse Mezzanin sprechen, über typische Fehler im Finanzierungsgespräch und darüber, was Banken und Beteiligungsgesellschaften wirklich sehen wollen, wenn ein Nachfolger kommt.
Sehr gerne.
Herzlich willkommen, Carina. War das vollständig?
Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute bei dir sein darf.
Schön. Kannst du sozusagen einmal erzählen, du warst ursprünglich in der klassischen Firmenkundengeschäft, also Sparkasse, VR Bank. Und du bist jetzt eben zu dir, zur MBG gegangen, die für den eben, du hattest, glaube ich, im Vorgespräch auch gesagt, nicht nur Schleswig-Holstein, er guckt auch so ein bisschen ab und zu mal Richtung Hamburg, aber überwiegend sozusagen der Norden Deutschlands. Aber was macht denn so eine MBG eigentlich wirklich? Was ist denn der Unterschied zum eigentlichen Bankgeschäft?
Genau, also du siehst das schon ganz richtig. Ich komme oder bin klassisch gelernte Bankerin, habe viele, viele Jahre eben im Firmen- und Unternehmenskundenbereich gearbeitet, kenne also beide Seiten der Medaillen. Und ja, wer sind wir als MBG? Also du hast ja schon gesagt, die mittelständische Beteiligungsgesellschaft, also da steckt es ja schon im Namen drin. Wir gehen als Investor, als Kapitalgeber eben in Unternehmen rein und ja, stellen eine Art der Finanzierungsform. Also wir sind regional aufgestellt. Schleswig-Holstein ist das Einzugsgebiet, mit dem ich arbeiten darf. Wir haben einmal die Brücke geschlagen, das vielleicht so als Ausblick, dass wir tatsächlich einen Kollegen haben, der sowohl in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein, weil einfach die Nähe so da ist, Geschäft einreichen kann. Und das ist ganz, ganz smart, um einfach so ein bisschen die Vernetzung ja, zu vergrößern. Weil vom Grundsatz her gibt es eben in jedem Bundesland eine MBG, so wie wir. Von der Arbeit ist das immer ein bisschen unterschiedlich, aber die Beteiligung, egal wer sich den Podcast hier anhört oder anguckt, kann in jedem Bundesland auf die MBG zugehen.
Okay, also wir halten fest, in jeder jedem Bundesland gibt es eine MBG. Ihr, was ist denn der Sinn? Also warum beteiligt ihr euch? Also seid ihr eine, also jetzt ganz doof gefragt, das hört sich nicht danach an, als wenn ihr eine private Organisation seid, sondern hinter euch steckt ja quasi eigentlich irgendein Förderinstitut oder irgendwie eher eine, ist es eine staatliche Aufgabe?
Also wir sind tatsächlich in privater Rechtsform in der GmbH unterwegs und entstanden sind wir 1994 auf Initiative des Landes Schleswig-Holstein. Es gab eben viele innovative Ideen und es waren nicht immer entsprechende Mittel zur Finanzierung vorhanden. Und das ist eigentlich so der Startschuss gewesen. Also tatsächlich klassisch aus der Gründerszene hinaus. Und wir haben eben klassischen Wirtschaftsförderauftrag und das ist eben die verbesserte Eigenkapitalausstattung der Unternehmen, um darüber hinaus eben auch weitere Finanzierungsmittel einfacher vielleicht einwerben zu können.
Okay, also das heißt sozusagen, man könnte sagen, ein staatlicher Auftrag oder sozusagen in dem Fall vom Bundesland, ihr sollt eben dazu beitragen, dass die Eigenkapitalseite eben einfach noch als sozusagen ein weiteres Instrument an die Seite bekommt, mit dem Unternehmer eben interagieren kann. Das reicht hier aus sozusagen in der Art von diesem Mezzanindarlehen.
Ja, Darlehen ist schon der falsche Begriff.
Okay. Ja, siehst du? Ja.
Genau. Tatsächlich. Also wie beteiligen wir uns? Wir können uns offen oder still beteiligen. Also das ist, ich sag mal, wir haben ein Produkt, aber zwei verschiedene Ausgestaltungen. Und um vielleicht da mal eine Abgrenzung zum Darlehen vielleicht als erstes mal zu finden und dann mal reinzugehen, wo unterscheidet sich das eigentlich? Also wenn ich als Unternehmer ein Darlehen aufnehme, habe ich klassisch Fremdkapital bei mir in der Bilanz. Ich zahle regelmäßig meine Zins und meine Tilgung, habe eine befristete Laufzeit, die sicherlich vom Investitionsgut oder vielleicht sind es auch Betriebsmittel, die ich finanziere, abhängig sind. Und in der Regel muss ich dafür aber Sicherheiten stellen. Also ich finanziere eine Maschine, dann wird die Maschine in der Regel sicherungsübereignet. Und das ist so, ich sag mal, ganz einfach gesprochen ein Darlehen. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn wir in den Bereich des Eigenkapitals schauen, ist es eben so, dass wir, je nachdem, wie wir beteiligt sind, eben, ich sag mal, am Gewinn mit beteiligt sind. Wenn es Verlust gibt, dann kriegen wir eben nichts, sage ich jetzt mal so. Wir aber eine Nachrangigkeit aussprechen und dadurch eben unsere Kapitaleinlage dem Eigenkapital zuzurechnen ist. Wir sind langfristig im Unternehmen mit investiert, also in der Regel ganz pauschal kann man sagen, so 10 Jahre ist eigentlich eine ganz gute Laufzeit, wie wir dabei sind. Und dadurch, dass wir eben nachrangig mit dabei sind, sind wir eben Risikokapital. Also zu 100% sind wir im Risiko. Klappt das Vorhaben? Ist das Unternehmen wirtschaftlich rentabel? Ja oder nein? Sodass wir, weil wir in der Regel auch keine Sicherheiten vereinbaren, das ist auch ein großer Unterschied zur Bank, tatsächlich, ja, ich sage mal, ich ruder zusammen mit dem Unternehmer. In der Regel sagt er, wo es lang geht, aber wenn wir untergehen, dann gehen wir eben auch zusammen unter. In der Bank fange ich dann an, Sicherheiten zu verwerten. Und wir haben eben von Anfang an geprüft, finden wir den Unternehmer gut, finden wir das Vorhaben gut.
Okay. Also, und kannst du uns einmal sagen, also genau, das ist ja ein bisschen jetzt die Abgrenzung zum Darlehen gewesen. Also konnte man eben bewusst sagen, es ist ein Investment, was ihr sozusagen tätigt. Ist das der richtige Begriff?
Ja, ein Investment, eine Einlage.
Investment,
ja.
Beteiligung, okay. Woher kommt der Name Mezzanin?
Das ist eine gute Frage. Also Mezzanin steht ja für die eine Form der Beteiligung, und zwar für die stille Beteiligung. Still bedeutet in dem Fall, dass wir zwar eine Einlage tätigen, aber kein Mitspracherecht haben. Das heißt, wenn wir wieder in meinem Beispiel von dem Boot sind, ich ruder fleißig mit, aber der Unternehmer muss eben keine Anteile abgeben. Bedeutet, er sagt, wohin wir rudern. Im Gegensatz dazu, bei der offenen Beteiligung zeichnen wir wirklich Anteile. Also wir werden Mitgesellschafter, haben dann natürlich auch entsprechende Rechte und Pflichten. Ja, also wir nehmen an Gesellschafterversammlung mit teil und können auch die Ausrichtung des Unternehmens mit beteiligen. Und dadurch, dass wir da Anteile zeichnen, ist es eben auch so, das ist echtes HGB-Eigenkapital. Und im Mezzanin-Kapital, das ist eben diese Zwischenform, von der du vorhin sprachtest, zwischen Eigenkapital und Fremdkapital. Da eben durch diese Nachrangigkeit, die wir da aussprechen, sind wir so eine Zwischenform. Und das ist dann Mezzanin.
Also, ich halte fest, sozusagen so ein Mezzanin ist eigentlich eine total attraktive, also wenn ich jetzt sage, sozusagen, ich als Unternehmer möchte sozusagen ein Unternehmen dazu kaufen, ich möchte überhaupt eins kaufen, ich will Betriebsmittel finanzieren oder sozusagen habe irgendwie einen Finanzierungsbedarf, dann habe ich, also warum, dann ist es eine total attraktive Variante, mit euch ins Gespräch zu gehen. Warum wissen dann so wenig Leute davon?
Warum wissen so wenige davon? Ich glaube, es liegt daran, dass der Unternehmer natürlich auch erstmal guckt, was kostet mich das Ganze? Also wenn wir über den Preis sprechen, und da sprechen wir meist als erstes darüber, darf man in dem Fall eben Äpfel und Birnen nicht vergleichen. Wenn ich bei der Bank ein Investitionsdarlehen anfrage und ich sag mal vielleicht 5% zahle, dann zahlt man bei uns das Doppelte. Und wenn man dann nicht, sag ich mal, die Klarheit hat, wo die Vorteile in dieser Mezzanin-Finanzierung liegen, dass wir eben Eigenkapital sind, dass wir nachrangig sind, dass wir langfristig, wir sagen immer, ruhiges Kapital sozusagen sind, dann ist es natürlich schwierig, eben dieses Verständnis dafür zu entwickeln. Und das heißt, wir passen nicht immer, das muss man ganz klar so sagen. Und oftmals sind wir auch ein Teil des Ganzen. Und das, finde ich, ist auch immer so die smarteste Variante, uns kennenzulernen. Also wenn man zum Beispiel eine Investition plant und die Bank dann mit gewissen Vorstellungen, was Eigenkapitalquoten angeht, um die Ecke kommt und erfahrungsgemäß, sage ich mal so, 10-20% ist ja schon etwas, was die Banken gerne fordern. Und der Unternehmer dann sagt, ich kriege nicht ganz so viel zusammen. Dann zu überlegen, wir tun uns zusammen, also ein Teil der Unternehmer, ein Teil wir, und dann eben den Rest über die Bank zu finanzieren, dann kann das sehr smart sein.
Ja, okay, und das war tatsächlich damals bei einer Finanzierung, die ich gemacht habe, tatsächlich eben auch das Zünglein an der Waage. Also ich musste sozusagen eben auch ein Teil aus dem Eigenkapital finanzieren, und wir haben damals tatsächlich mit einer Beteiligungsgesellschaft aus Erfurt, ich glaube, in die Ecke haben wir eben die Finanzierung gestemmt bekommen, weil die Beteiligungsgesellschaft mit reingegangen ist, und dieser Knackpunkt, das Verständnis, dass das, weil es sozusagen eine andere Finanzierungsform eben nicht als Fremdkapital, sondern es zählt sozusagen mit als eingebrachtes Eigenkapital, und damit sagt dann die eigentliche kreditgebende Bank, alles klar, genügend Eigenkapital steht zur Verfügung. Auch wenn das sozusagen ja eben nicht nur aus meiner eigenen Tasche kommt, sondern eben auch aus eurer Tasche. Aber wenn genügend Eigenkapital zur Verfügung steht, dann können wir quasi das ganze Vorhaben finanzieren.
Genau, das wirtschaftliche Eigenkapital ist dann entsprechend gestärkt, ja.
Okay. Das heißt, so richtig wirkungsvoll, wie du sagst, wird es quasi im Zusammenspiel, wenn man sagt, sozusagen Fremdkapital euch als Mezzanindarlehen und ich als Unternehmer.
Jetzt hast du wieder das Wort Darlehen gesagt. Das müssen wir rausstreichen.
Das müssen wir rausstreichen. Ja, genau. Total, genau. Als Mezzanin Investment Beteiligung, ja. Genau. Aber sozusagen im Zusammenspiel ist quasi das eine sehr attraktive Finanzierungsstruktur, die halt dann für alle Parteien eben sehr, sehr attraktiv ist.
Genau, also man kann, natürlich können wir auch solo finanzieren, also auch das ist möglich. Ich glaube, da kann man immer ganz gut gucken, in welchen Bereichen sind wir eigentlich unterwegs. Also vielleicht, um das nochmal so vorwegzunehmen, wir sind tatsächlich ein sehr, sehr kleines Team, also wir sind 25 Personen, und wenn man auf den Vertriebsbereich guckt, dann teilen wir uns eben in den klassischen KMU-Bereich auf und in den Bereich Startup- und Seed-Finanzierung. Mhm. Ich bin im klassischen KMU-Bereich. Das ist das, was ich die Jahre davor eben auf der anderen Seite oder bankseitig eben begleitet habe. Und insbesondere im Startup- und Seed-Bereich haben wir natürlich nochmal, ich sag mal, ganz andere Risiken und ganz andere Prüfungen von Vorhaben. Und da sind Banken oftmals ja sehr zurückhaltend, weil man hat vielleicht ja noch gar kein Produkt. Man hat erstmal nur eine Idee oder einen Prototyp. Und da sind wir halt, ich sag mal, ein bisschen risikobereiter mit dem Blick nach vorne, so dass wir da eben, ja, ich sag mal, auch eher finanzieren. Oftmals dann auch mit Partnern, aber vielleicht ist es dann noch nicht die klassische Hausbank oder die nur im geringen Rahmen, sondern dann vielleicht mit anderen Netzwerkpartnern, ne? Dass man, ich sag mal, Business Angels mit hineinnimmt. Also da ist die Struktur gegebenenfalls ein bisschen anders. Und bei mir ist es tatsächlich oftmals so, dass wir eine Konstellation mit einer Hausbank haben. Weil welche Vorteile hat es für einen Kunden? Natürlich sieht die Bilanzposition erstmal besser aus, aber das kann der Unternehmer immer nicht so greifen. Also ja, ich hoffe, der ist kaufmännisch so weit, dass er sagen kann, Eigenkapital ist wichtig, das ist mein Risikopuffer. Aber dass das auch eine Ratingverbesserung mit sich zieht bei der Hausbank, bei der Kreditreform. Und dadurch eben auch, ich sag mal, die Kreditvergabe bei der Bank einfacher wird, schneller wird hoffentlich und auch zu besseren Konditionen. Und da ist dann so ein bisschen wieder dieser Betrachtungspunkt, ja, für uns zahlt man mehr, aber eben aufgrund des angemessenen Risikos, sage ich jetzt mal so. Was man aber vielleicht hintenrum eben durch bessere Konditionen bei der Hausbank auch wieder aufholen kann.
Wie würdest du jemanden betrachten? Also es geistert, glaube ich, so ein bisschen ein Gedanke durch die Unternehmensnachfolgewelt, dass man ohne Eigenkapital, das ist ein bisschen sozusagen die Aussage, ohne Eigenkapital könnte ich einen Unternehmenskauf finanzieren.
Schwierig, aber auch ein bisschen dezidierter zu betrachten. Ich finde, es kommt da auf mehrere Punkte an. Also, ich möchte schon sehen, dass derjenige bereit ist, ins Risiko zu gehen. Ob das in dem Fall dann wirklich, ich sag mal, Eigenkapital ist, was in Euros eingebracht wird. Ob das vielleicht dann, ich sag mal, bankseitig wieder gesprochen, Sicherheiten sind, die er dann dort stellt. Das sind eben so Dinge, die muss man sich dann von Fall zu Fall tatsächlich nochmal genauer anschauen. Was ich nicht vertreten kann, für mich persönlich nicht und auch nicht für die MBG, wäre, wir sollen 100% des Risikos tragen.
Ja.
Und der Unternehmer lehnt sich zurück und sagt, oh, nö, weiß ich nicht. Also ich möchte schon einen starken Unternehmer, der an das Vorhaben und an sich auch glaubt und das auch, ich sag mal, in Euro zeigt. In welcher Form ist dann sicherlich zu diskutieren und einzelfallabhängig.
Okay. Aber um das sozusagen mal aufzudröseln, jetzt könnte man sagen, wir haben eine Kaufsumme von 1 Million. 70% vielleicht kriegen wir über Fremdkapital gestemmt. 20% kriegen wir für ein Verkäuferdarlehen, was ja quasi auch Eigenkapital, als Eigenkapitalgeld gilt. Und 10% kommt von euch. Und ich als derjenige, der das ganze Vorhaben macht, gebe euch oder den Banken sozusagen natürlich volle Bürgschaften. Ich bin voll in der Haftung. Ich würde sagen, ich halte meinen Kopf in die Schlinge, dass das Vorhaben gelingt. Wäre das eine Konstellation, wo ihr sagen würdet, okay, können wir machen? Also natürlich im Detail muss man sich das angucken, aber so
genau,
grob
mal
gedacht.
Genau, im Detail muss man sich das angucken. Also für mich wäre die Frage, auf da nochmal zurückzugucken, hast du in dem Fall eventuell das Geld, aber willst du es nicht einbringen? Und wenn ja, was sind die Gründe dafür?
Ja.
So. Persönliche Bürgschaften, auch um das nochmal klarzustellen, in der Regel gehen wir halt komplett ohne Sicherheit, das heißt auch ohne persönliche Bürgschaft. Auch da gibt es Ausnahmefälle, aber ohne heißt erstmal ohne. Das ist für uns aber natürlich ein Zeichen, wenn seitens der Hausbank dann eine Bürgschaft abgegeben wird. Wenn wir ein Verkäuferdarlehen mit im Boot haben, dann ist es uns aber wichtig, dass wir schon gleichgestellt sind mit dem Verkäuferdarlehen. Also das ist immer nochmal so ein Punkt, der ist so ein bisschen kribbelig. Wenn Verkäuferdarlehen angesetzt ist, ich sag mal für eine Laufzeit von 3 Jahren und wir sind dann aber 10 Jahre drin, dann ist das für uns auch wieder ein Ungleichgewicht. Also um es vorwegzunehmen, die Konstellation könnte so finanziert werden, so wie du das eben vorgestellt hast, aber Details müssen betrachtet werden. Aber das kann man eben besprechen, ne? Also
ja, okay.
Da bedarf es eben der einzelnen Betrachtung.
Ja. Okay, also weil daher kommt, glaube ich, so ein bisschen diese Schlagzeile, dass man sagen könnte, tendenziell, wenn man so ein Vorhaben jetzt, wie ich gerade jetzt skizziert habe, tatsächlicher Geldeinsatz wäre bei mir gleich null. Klar, Risiko würde ich tragen und hätte aber quasi meine Bausteine, wie ich mir die Finanzierung von dem Unternehmen zusammengebaut habe mit den verschiedenen Konstellationen und so. Eben, und genau wie du sagst, das ist natürlich sozusagen im Detail ein bisschen schwieriger und man muss da ein bisschen genauer hingucken, aber tendenziell wäre es denkbar und möglich.
Genau, also wir können vielleicht mal, um das mal im praktischen Fall zu machen, im letzten Jahr haben wir ein Autohaus finanziert. Da hatten wir eigentlich zwei Besonderheiten. A, einen super jungen Gründer, Mitte 20, aber von der Person total überzeugend, also fachlich auf jeden Fall sehr, sehr gut qualifiziert und als Verkäufer, ja, er wirkte einfach.
Er hat es auch euch verkauft, also.
Genau, er hat es auch uns gut verkauft, genau. Aber da stellt sich natürlich die Frage, und dies finde ich auch berechtigt. Naja, er ist 25, er hat eine Ausbildung genossen, davor ist er zur Schule gegangen. Wo sollen denn da nennenswerte Mittel eigentlich herkommen? Also diese Frage muss ja in dem Fall auch gestellt werden dürfen, finde ich. Und dort haben wir uns dann so beholfen. Es war eine komplette Unternehmerfamilie, das hat sicherlich auch ein bisschen auf ihn abgestrahlt, dass die Familie gesagt hat, okay, wir geben einen Teil mit dazu. Wir hatten tatsächlich auch ein nennenswertes Investitionsvolumen, weil da die Gewerbeimmobilie dazugehörte, da war noch das Privathaus oder da war noch ein Privathaus auf dem Grundstück. Also wir sprachen nachher über knapp 3 Millionen Invest.
Als Gesamtvolumen.
Genau, als Gesamtvolumen. Und wenn man dann eben überlegt, so 10-20%, kommt ja schon ein bisschen was zusammen. Und da war es dann tatsächlich so. Also ein Teil kam aus der Familie, ein Teil haben wir über ein Verkäuferdarlehen regeln können. Und dann hat eben die Hausbank, ich sag mal, den großen Teil gestemmt. Und das war in der Kombination mit öffentlichen Mitteln, mit der KfW. Auch da gibt es ja haftungsfrei gestellte Mittel.
Ja.
Bis 500.000 Euro, das ist ja auch wirklich nennenswert. Und mit der Wirtschaftsbank wurde noch zusammengearbeitet. Das war dann ein super Finanzierungsmix, wo wir unterm Strich sagen konnten, wir fühlen uns, ich sag mal, gut aufgeteilt, angemessene Risikoverteilung auf die unterschiedlichen Personen. Wir glauben an das Vorhaben und der Unternehmer hat uns überzeugt. Und das haben wir dann erfolgreich umgesetzt, genau.
Super. Was wären aus deiner Sicht so die häufigsten Fehler im Finanzierungsgespräch? Also da gibt's ja einige Gespräche davor, die so ein bisschen zum Kennenlernen, das Vorhaben vorstellen und so weiter. Was würdest du sagen, sind so zwei, drei häufigsten Fehler, die so ein angehender Unternehmer oder Nachfolger vielleicht umschiffen sollte?
Nennte Vorbereitung.
Okay.
Also das ist so. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand sagt, ich habe hier eine Idee und kann das passen, bitte immer zum Hörer greifen, kurze E-Mail schicken. Also ein Austausch ist da unheimlich wichtig. Ich finde aber, irgendwann ist halt so der Punkt gekommen, wenn man so das Konzept vorlegt, das muss dann auch passen. Also da dann irgendwie so 4, 5, 6 Mal nachzuarbeiten, das ist dann irgendwie nicht so smart, finde ich an der Stelle. Also da ist dann einfach mein Tipp, sich im Vorwege vielleicht dann auch im Netzwerk mal auszutauschen, mal jemandem was zu geben, zu lesen. Kannst du das nachvollziehen? Ist das gut? Das, finde ich, ist ein Thema. Dann Aktualität der Unterlagen, also insbesondere, wenn wir im Nachfolgebereich unterwegs sind, schauen wir natürlich auch auf das abzugebende Unternehmen. Also wie waren da die wirtschaftlichen Verhältnisse in der Vergangenheit? Da kann dann vielleicht der Interessent gar nichts für, sondern das liegt dann ja eher am Verkäufer. Aber da stelle ich mir dann auch die Frage, will ich denn irgendwie eine Blackbox kaufen? Also das stelle ich dann auch ein bisschen in Frage. Ja, also das ist eigentlich für mich so das Hauptthema, so Kommunikation und Vorbereitung an der Stelle, ja.
Wie weit habt ihr oder nehmt ihr Einfluss auf einen Kaufpreis, also auf eine Kaufpreissumme, die genannt wird? Wenn ihr die rechnet, ihr die nochmal nach, kalkuliert die nach, ist die realistisch? Wie würdet ihr vorgehen, wenn eine Kaufpreissumme einfach irgendwie entweder zu hoch oder zu niedrig angesetzt ist nach eurem Vorgehen?
Also wir würden tatsächlich natürlich eine Analyse der wirtschaftlichen Unterlagen fahren und in der Regel gucken wir uns dann das EBIT und ein Multiple an der Stelle. Also so wie es auch gängig ist, immer unter Berücksichtigung des Gesamtkonzeptes. Manchmal gibt es ja doch Besonderheiten, wo man sagt, das muss man vielleicht nochmal ein bisschen genauer angucken. Wenn wir für uns der Meinung sind, oh, Kaufpreis erscheint uns eigentlich ein bisschen hoch, dann kommunizieren wir das auch und haben damit ja gegebenenfalls auch ein Problem in der Gesamtfinanzierung, ne? Weil es muss ja im Endeffekt nachher auch verdient werden. Was man noch machen kann, ist dann vielleicht nochmal einen externen Dritten mit einzubinden, je nachdem, ich sag mal, wie der Kaufpreis vorher auch ermittelt wurde, ob das jetzt eher so ein Gespräch war zwischen Verkäufer, Käufer oder ob es tatsächlich jetzt ein Dritter schon plausibilisiert hat, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Also den Weg kann man dann gerne nochmal gehen, zu sagen, Mensch, wir lassen nochmal jemanden Dritten drüber gucken, um einfach zu sagen, ja, passt das? Und wenn da Argumente sind, warum das jetzt doch passt, dann sind wir sicherlich auch bereit, da nochmal ins Gespräch zu gehen. Aber schlussendlich muss es eben finanzierbar sein. Und das ist eben auch so ein Punkt, da fällt es dann auch manchmal auseinander.
Okay, wenn ein sehr attraktiver Kaufpreis da ist, also der sozusagen zugunsten des Käufers, wie kommuniziert ihr das?
Also wir kommunizieren es ganz offen raus. Also wir geben schon eine Einschätzung, halten wir den Kaufpreis für realistisch, ja oder nein? Ja. Und wenn uns das eben auch günstig erscheint oder vorteilhaft zum Einstieg, dann sagen wir das an der Stelle auch. In Teilen wird ja auch nochmal zusätzlich irgendwie mit einer Earn-Out-Variante gearbeitet. Also auch so etwas gibt's ja. Das ist ja auch immer sehr unterschiedlich.
Ja. Was würdest du sagen, ist in den Vorbereitungen, du hast jetzt nochmal gesagt, da kommt jemand, der ist vielleicht sozusagen, also im besten Fall eben, oder? Im besten Fall vorbereitet, aber teilweise sind sie das eben nicht. Was würde für dich mehr zählen? Ist es eher die Persönlichkeit oder sind es wirklich die harten Fakten und die Zahlen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, wenn, ich mache es mal ganz einfach, wenn die Person durch die Tür kommt und ich so das erste Kennenlernen habe, ist das Erste, was ich natürlich mitbekomme, die Person. Ja, ist es eine Schlaftablette in Anführungsstrichen und wenn ich Nachfragen stelle, versteht derjenige, was ich da frage, habe ich das Gefühl, er kennt sich mit der Branche aus. Also das ist so tatsächlich so der erste Eindruck, sage ich jetzt mal so, der schlussendlich ja auch zählt. Kann man natürlich auch aufgeregt sein, weil man denkt, um Gottes Willen, ich gehe zur MBG und ne, also das ist ja vielleicht auch ein bisschen eine kribbelige Situation, wenn man das im Vorwege nicht gemacht hat. Also, schlussendlich, glaube ich, müssen beide Dinge einfach zusammenkommen. Ja? Also, wenn man jetzt mal irgendwie einen Termin hatte, wo man im Nachgang sagt, oh Mensch, der war jetzt nicht so gut, aber wir sind auf einer fachlich guten Austausch, dann geht's da auch weiter. Ne? Also um Gottes Willen, das würde ich jetzt nicht an einem Termin festmachen. Für mich ist tatsächlich der Bereich Vorbereitung eher zu wissen, das kann ich und da will ich hin. So, genau.
Okay. Jetzt geht's ja sozusagen, und ich gehe davon aus, das merkt ihr auch, das Thema Unternehmensnachfolge kommt immer mehr und ist ein bisschen omnipräsent, so jedenfalls nehme ich das wahr. Jetzt ist das aber ja ein Thema, was ihr ja schon Jahre und Jahrzehnte sozusagen eigentlich macht, wenn ich das richtig verstehe. Was glaubst du, also ist da von eurer Seite A ein Trend absehbar, dass ihr seit irgendwie 3-4 Jahren sozusagen zunehmende Anfragen habt und wo wird es in den nächsten 10 Jahren hingehen? Was glaubst du?
Also wenn ich tatsächlich auf unsere Zahlen gucke und ich sag mal, wir können alles, ne? Wir können von der Existenzgründung klassisch bis eben zur Nachfolge alles begleiten finanziell, dann ist tatsächlich Nachfolge bei uns eher unterrepräsentiert. Also wir würden uns wünschen, und das wäre auch so ein Appell an alle, dass wir da deutlich häufiger angefragt werden. Woran es liegt, dass wir da gar nicht so oft mit eingebunden sind, mag vielleicht noch ein bisschen an diesem Bekanntheitsthema liegen. Also wir würden uns da wirklich deutlich mehr wünschen. Wenn wir für uns gucken, also es gibt auch ein Reporting eben für unser Haus oder für alle Beteiligungsgesellschaften, dann ist tatsächlich eher ein Trend zu erkennen, dass an sich, ich sag mal, die Anzahl bei uns eher konstant, vielleicht sogar ein bisschen rückläufiger ist und eher kleinteiliger wird. Also nicht die Großen, sondern viele Kleinen. Und zusätzlich hatte ich jetzt in Vorbereitung heute auf den Termin, hatte ich mir nochmal den KfW-Nachfolgemonitor angeschaut. Ja. Der ist ja im Januar wieder veröffentlicht worden. Und das finde ich eigentlich eher erschreckend, was da drin steht. Tatsächlich wissen wir alle, da passiert in den nächsten Jahren einiges. Also ich glaube, die nächsten 5 Jahre, so 500.000 Nachfolgen, die potenziell anstehen, stehen ja immer so im Raum. Und der KfW-Nachfolgemonitor spricht ja davon, dass, ich glaube, jedes vierte Unternehmen sich eigentlich jetzt schon überlegt hat, abzuschließen und sich eben gar nicht auf die Suche zu machen, jemanden zu finden, der das Unternehmen übernehmen kann. Und das, ja, also das würden wir sehr, sehr schade finden. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn da ein bisschen mehr Traffic auf uns zukommt.
Sehr, okay. Da wollen wir sozusagen mit dem heutigen Gespräch ein bisschen dazu beitragen. Vielleicht gelingt uns das ja. Genau. Hast du denn, also gibt es eine Unternehmensgrößen, ab denen ihr sagt, da könnt ihr dich nicht mehr finanzieren? Also gibt es auch nach oben hin irgendwie oder sozusagen, also das eine ist sozusagen Unternehmens- oder Finanzierungsgröße und das zweite ist, ich stelle mir vor, ich kaufe 4 Fahrschulen im Jahr und jedes Mal würde ich sozusagen einen Teil immer mit euch finanzieren wollen. Ist sowas denkbar?
Ja, also wir können ja vielleicht beim Volumina mal anfangen. Also grundsätzlich können wir ab 10.000 Euro Beteiligung starten. Ist eher unüblich, also im kleinteiligen Bereich, das kann ich vielleicht auch noch mal kurz ausführen. Es gibt einen Mikromezzaninfonds, der ist ausgelegt für Beteiligung bis 100.000 Euro und in Sonderprogrammen. Sonderprogramme wäre zum Beispiel Frauen, die gründen, Dann Gründung aus der Arbeitslosigkeit heraus, Gemeinnützigkeit steht da mittlerweile auch auf dem auf der Agenda und Nachhaltigkeit. Da könnte man sogar bis 150.000 Euro vom Betrag gehen. Das ist wirklich so quick and dirty Geschäft, wo vielleicht die Hausbanken auch so sagen, mit dem Kostenapparat, den wir eben haben, weil die nicht so schlank und effizient sind wie wir, dass sie da vielleicht kein Interesse dran haben. Das können wir im kleinteiligen Bereich abdecken. Und dann haben wir eben verschiedene Fonds, auch einen Fonds, der sich auf, ich sag mal, etablierte, seit Jahren wirtschaftlich rentable Unternehmen spezialisiert hat. Da können wir bis zu 3,5 Millionen finanzieren.
Mhm. Okay.
Aber in der Größenordnung, ich sag mal, so bis 2,5 ungefähr. Also das ist eigentlich so das, sag ich mal, wo wir im Moment von der Obergrenze von den einzelnen Unternehmen sind. Und die zweite Frage war ja, können wir auf mehrere Beteiligungen setzen? Auf jeden Fall. Also das können wir sehr gerne machen. Manchmal haben wir Unternehmen, die uns eben als strategischen Partner sehen. Da läuft dann eine Beteiligung nach 10 Jahren aus, die dann bewusst sagen, Mensch, komm, ich würde gerne, ne, ich habe nochmal neues Vorhaben, ich nehme euch gerne nochmal mit an Bord.
Okay, ja. Sehe ich jetzt sozusagen im Handwerk, ja. Zum einen gibt es natürlich auch so ein bisschen aus dem, ich sag mal, professionellen Bereich, Venture Capital, erste Modelle, die ja auch wirklich ganze Branchen aufkaufen, ne? Und einfach sagen, okay, ich kaufe mir jetzt irgendwie alle Steuerberatungskanzlei in Norddeutschland auf. Das zum einen und zum anderen, die sind natürlich, also diese Modelle sind dann meistens eben mit Venture Capital natürlich gut ausgestattet. Gleichzeitig kann das natürlich auch der andere Weg sein, dass ein Steuerberater sagt, ja, okay, ich wechsle jetzt mal meine Strategie und kaufe vielleicht nicht jedes Jahr so viele, aber ich kaufe regelmäßig jetzt ich kaufe meine sozusagen Wettbewerber auf, die so langsam in Rente gehen. Und jedes Mal zu jedem Konstrukt hole ich quasi euch als MBG mit an Bord, um das einzelne Vorhaben zu finanzieren.
Genau, das kann man sehr, sehr gerne machen. Und da wir, also je nachdem, über welche Größenordnung man spricht, wir ja dann wahrscheinlich im Finanzierungsmix wieder ein Teil sind.
Genau.
Ist es ja auch so, dass man von den Größenordnungen, die ich ja gerade mal genannt habe, auch durchaus die ein oder andere Beteiligung stellen.
Ja. Hast du den Eindruck, dass es noch weitere Förderprogramme dazu und drumherum gibt, die eigentlich zu wenig genutzt werden?
Also ich glaube eher, dass die Herausforderung das Thema ist, dass es relativ viel gibt und man so ein bisschen den Dschungel erstmal durchdringen muss, ja. Und auch da wäre so ein Appell, wir als ein Teil der Förderlandschaft haben natürlich ein super gutes Netzwerk, sodass eben neben der Hausbank, die ja nun oft Dreh- und Angelpunkt einfach für die öffentlichen Mittel, wir nehmen jetzt mal KfW als Beispiel, ist, eben es sich vielleicht auch mal lohnt zu sagen, Mensch, ich rufe mal bei der Investitionsbank des Landes Schleswig-Holstein an. Und einfach bei den Förderlotsen mal nachzufragen, Mensch, gibt es vielleicht nicht nur, ich sag mal, klassisch Kapital, sondern ja vielleicht auch mal einen Zuschuss, nicht rückzahlbar, wäre ja auch ganz smart. Und da kann man sicherlich die Förderlandschaft für sich selber ein bisschen mehr durchdringen. Da versuchen wir aber auch zusammen mit der Hausbank in die Strukturierung zu gehen oder mal einen Tipp zu geben. Du sprachst vorhin vom Handwerk, ne? Meistergründungsprämie, habt ihr die schon beantragt? Auch wenn das jetzt vielleicht nicht immense Summen sind, aber dass man da durchaus auch was mitnehmen kann.
Was ist die eine Aussage, die du in fast jedem Gespräch mit Nachfolgern oder Gründern korrigieren musst?
Dass wir kein Darlehen sind, sondern eine Beteiligung. Du wusstest es vorher, ne?
Ja, ich dachte schon, genau. Okay, genau. Also im Prinzip nochmal so das Denken, wir leihen uns sozusagen, wir als Gründer leihen uns bei euch quasi kein Geld, sondern ihr seid eine aktive Beteiligung. Wo liegen die Zinssätze ungefähr und was wenn ihr eine Beteiligung bekommt, in welcher Größenordnung, wie funktioniert die Beteiligung dann? Die Gewinnausschüttung oder
wie funktioniert das? Ja, also auch da hat man wieder zu unterscheiden, sind wir in einer Mezzanin, also haben wir eine stille Beteiligung oder ist es eine offene Beteiligung? Bei der offenen Beteiligung, die nehme ich mal vorweg, ist es ja tatsächlich so, dass wir Anteilseigner werden und da gibt es eben keine Festzinsen und keine gewinnabhängige Vergütung. Mhm. Im Endeffekt spekulieren wir darauf zu sagen, es gibt irgendwann einen Exit und wir verkaufen gewinnbringend. Mhm. Für mich ist das immer so ein bisschen das Beispiel, die Höhle der Löwen. Ne? Also kennen jetzt viele aus dem Fernsehen. Und das ist immer so für mich das Thema offene Beteiligung ganz plakativ dargestellt. Und bei der gewinnabhängigen bei der Mezzanin-Beteiligung gibt es eben einen Festzins und eine gewinnabhängige Vergütung. Der Festzins wird halt regulär gezahlt und die gewinnabhängige Vergütung wird eben festgelegt, wenn uns der Jahresabschluss vorliegt. Und auch da ganz einfach ausgedrückt, wenn Gewinn gemacht wurde, dann kriegen wir auch einen Schnaps ab. Und wenn man das zusammenaddiert, also Festzins und gewinnabhängige Vergütung, ich sag mal einen dicken Daumen zwischen 8% und 11%. Also das ist so ungefähr die Range, in der wir uns an der Stelle dann bewegen. Und dann immer aber in Bezug auf, das vielleicht noch als Ergänzung, immer in Bezug auf unser Investment. Ne? Also nicht, wenn jetzt ein Gewinn gemacht wird von 1 Million, dann nicht auf die Millionen, sondern wenn wir dann mit 300.000 beteiligt sind, eben auch die 300.000.
Ja. Gut. Ja, das ist immer gut, sozusagen, das nochmal klarzustellen.
Genau.
Wir haben immer eine kleine Rubrik, die nennt sich Schnellfragerunde. Und ich würde dir immer sozusagen mal zwei Begriffe sagen. Du darfst dich für den einen oder für den anderen entscheiden. Vielleicht kannst du ja mit einem Satz erklären, warum du dich für den einen oder den anderen entschieden hast. Bankkredit oder Verkäuferdarlehen?
Bankkredit. Warum Bankkredit? Ich finde es manchmal auch ganz schön, dass man irgendwann mal einen Cut machen kann und sagen kann, das ist jetzt meins und das ist mein Weg, den ich gehe. Beim Verkäuferdarlehen, es ist ja, irgendwie ist man immer noch so ein bisschen gebunden, sag ich jetzt mal so. Ja.
Mhm. Okay. Bewahren oder verändern?
Ich glaube, ich würde verändern sagen. Es gibt viele, viele gute Dinge, die sind zu bewahren. Aber wenn wir jetzt im Nachfolgeprozess sind, finde ich, muss man ja eben auch mit der Zeit gehen und dann müssen gewisse Dinge einfach auch mal angepackt werden. Und verändern muss ja per se nichts Schlechtes bedeuten. Es kann ja auch noch besser werden.
Okay, dann hätte ich noch zwei Stück. Die eine Rubrik heißt Deal oder No Deal und zwar externer Nachfolger. 38 Jahre alt, solider Lebenslauf, hat aber nur 80.000 Euro Eigenkapital. Für ein Unternehmen mit 500k EBIT, würdet ihr das machen?
Pauschal sage ich ja und dann müsste man gucken, wie.
Dann habe ich eine fiese Frage zum Schluss. Schleswig-Holstein oder Hamburg?
Schleswig-Holstein, mein Bundesland, hier aufgewachsen. Na, ich finde, es gibt auch viele Gründe, warum es hier total lebenswert ist und warum man hier auch investieren sollte. Also ich glaube, Hamburg hat schon ja auch Herausforderung durch die Abstimmung zum Beispiel mit dem Thema Klimaneutralität, glaube ich auch, dass es eine Riesenchance für Schleswig-Holstein sein kann, weil Unternehmen sich vielleicht auch überlegen, oh, schaffe ich das überhaupt mit der Betriebsimmobilie, die ich da jetzt aktuell habe oder wie hoch sind meine Investitionen, dass die auch ins Umland gehen. Also Schleswig-Holstein, hier ist mein Herz.
Sehr gut. Als Hamburger muss ich diese Frage stellen, aber das ist völlig genau. Da
ich komme auch gerne zu euch.
Hand in Hand, ja.
Aber ich fahre auch gerne wieder nach Hause.
Ja, sehr gut. Carina, vielen Dank für so ein bisschen den Einblick hinter die Kulissen der erweiterten Beteiligungsinstrumente, könnte man sagen, die es da noch gibt. Ich glaube sozusagen, dass eigentlich viele Nachfolgen gar nicht so sehr am Können oder am Mut scheitern, sondern auch teilweise halt eben, weil die richtigen Finanzierungsbausteine gar nicht bekannt sind oder gar nicht so richtig auf den Tisch gekommen sind. Und wenn wir dann mit dem heutigen Gespräch so ein bisschen diese Förderlogiken, die es da gibt, nochmal ein bisschen präsenter formulieren können, dann ist das ja total wertvoll. Genau, wer mehr über euch erfahren will, wo findet er euch gut und wer sollte zu euch kommen?
So, ich glaube, am einfachsten zu finden heutzutage ist tatsächlich mal den Rechner anzuwerfen und einfach MBG SH einzugeben. Mhm. Wir haben, finde ich, auch einen sehr guten Internetauftritt, wo man auch einfach mal schauen kann, wen haben wir schon begleitet. Also es gibt da Erfolgsgeschichten, die wir da auch skizzieren. Und ansonsten bin ich zum Beispiel auch bei LinkedIn aktiv. Also gerne, wenn Bedarf besteht, erster Austausch, eine E-Mail schreiben. Ich habe einige Kollegen, die da auch gerne dann eben zusätzlich mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ja, wer sollte sich an uns wenden? Also da wir jede, Form in der Finanzierung gestalten können, also von Existenzgründung über Wachstum, auch über Turnaround, da ist ja auch noch ein Thema, haben wir noch gar nicht gesprochen an der Stelle. Einfach mal anfragen, es tut nicht weh und wenn wir dann sagen, wir sind nicht der richtige Partner, dann haben wir vielleicht eine Idee, wer der richtige Partner sein könnte. Ne?
Mhm. Super, Carina, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Dann gerne bis zum nächsten Mal.
Ich würde mich freuen.